hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich von hier aus zu euch reden kann, weil ich fühle mich da ein bisschen freier und näher bei euch. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Ich hatte das eben in der lebendigen Gemeinde auch erwähnt. Gestern war ich noch auf einer Beerdigung. Letzte Wochenende bei diesem Todesfall war ich auch mit zugegen im Raum. Und das sind so Sachen, die einen sehr prägen. Ich glaube, das Prägendste daran ist, neben all der Trauer und diesem Unfassbaren, was man dann auch an Dramatik durchmacht, ist so die Erkenntnis, was wirklich zählt und was uns zusammenhält. Die Thematik hat Reinhard ja schon ein bisschen angeschnitten, einfach durch technische Ereignisse, die du auch so auch inhaltlich wiedergegeben hast. Und wir wünschen uns alle, dass wir auf das Wesentliche zurückgeworfen werden, dass wir immer wieder lernen, was hält uns eigentlich zusammen. Und es ist mit Sicherheit nicht die Tatsache, dass wir alle den gleichen Stil haben oder auch in allem übereinstimmen, aber in dem Wesentlichen. Und das Wesentliche geht es mir heute auch in diesem Text. Eine Reduktion auf das Wesentliche. Die Fleißigen von euch, die haben in der Präsentation schon eben gesehen, über welchen Text es geht und haben vielleicht auch schon in weiser Vorausschau ihr Zeichen an der Stelle in die Bibel gemacht, aber ich werde den Text aus Lukas 7 jetzt gerne nochmal vorlesen. Lukas 7 am Ende des Kapitels, ab Vers 36. Ich habe das überschrieben, Jesus berühren. Und wenn ihr den Text hört, werdet ihr sofort wissen, was das bedeutet und warum dieser Titel gewählt wurde. Ich lese es aber gerne nochmal vor. Lukas 7, ab Vers 36, eine spannende Passage, die wir zusammen erkunden wollen. Auch wieder in dem Versuch, auf das Wesentliche zu kommen, nämlich aufs Wesentliche ist, wie kommen wir näher an Jesus ran. Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen ein in sein Haus. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir was zu sagen. Simon nickte, ja Meister, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld, dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr? Simon antwortete, ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Jesus sagte ihm, das stimmt. Dann wandte er sich zu der Frau und sagte zu Simon, schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen, um mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden. eine recht spannende, auch eine prickelnde und auch eine kontroverse Geschichte. Eine Geschichte, in der alles dabei ist, Dramatik, Peinlichkeit, alles da. Es geht damit los, dass ein Pharisäer Jesus bittet, bei ihm einzukehren, mit ihm zu essen. Und als erstes müssen wir die Frage stellen, und das ist der erste Durchgang, den wir jetzt machen, ist die Geschichte aus der Sicht des Simon zu spekulieren, vielleicht in dem Text zu erahnen, was hatte er vor, was waren seine Motive? Weil wir sehen hier jede Menge Motive am Werk. Simon lädt Jesus ein in sein Haus. Warum? Warum macht man das? Im positivsten Fall macht man das einfach, weil man es macht, ne? Weil es dazugehört. Und im auch positiven Fall würde man sagen, Simon, der ist ja ein religiös interessierter und aktiver Mensch, das wird gesagt, ist ein Pharisäer, der ist neugierig. Der sucht sozusagen mit diesem Wanderprediger, mit diesem Rabbi, der umherzieht, mit diesem Jesus, über den alle reden, sozusagen den professionellen Abtausch. Mal ein bisschen theologisieren, gucken, was der so drauf hat, was dessen Thesen so sind. Wir stellen fest, als Tatsache, Jesus erwähnt es selber, Jesus ist nicht der Ehrengast. Also das ganze Buffet oder was da stattfindet, ist jetzt nicht Jesus der Anlass. Er ist einfach auch eingeladen. Er sitzt nicht oben am Tisch. Es werden ihm, wie Jesus später erwähnt, nicht die Füße gewaschen. Er bekommt keinen Begrüßungskuss, keine Salbung mit Öl, das alles durchaus geläufige Ehrerbietungsformen in der damaligen Kultur, die er aber nicht erhält. Das heißt, bis zum Erscheinen der Frau, die ja bestimmt ist jetzt für den Verlauf der Geschichte, hat man nicht einmal den Eindruck, dass der Gastgeber groß das Gespräch sucht mit Jesus. Eher hat man den Eindruck, Jesus ist eben auch mit eingeladen an diesen Tisch, ne? Aus welchem Grund auch immer, aber er darf dabei sein. Das ist noch was anderes. Und das ist der positive Fall. Da gehen wir wohlwollend an Simon und seine Motive heran. Es könnte aber auch sein, wenn wir jetzt ein bisschen schärfer spekulieren, dass Simon einen Plan hat. Einen Plan, nämlich wie man Jesus beibringen kann, wo am Tisch sein Platz ist. Jesus ist seit über einem Jahr aktiv. Er heilt Menschen, er befreit sie von bösen Geistern. Er ist beliebt, aller Orten, von allem Volk geliebt. Er tut all die Sachen, die wir religiösen Leiter, ich nehme mich auch mit rein, gerne regulieren und auch kontrollieren. Auf die wir Anspruch erheben, um sie zu kanalisieren. Wer in meinem Gebiet hier predigt, ne, und was er predigt und wie und dass er da auch noch Wunder tut, sollte ich drüber Bescheid wissen. Ne? Wir wissen, die Pharisäer sind nicht unbedingt seine Freunde. Sie haben versucht, ihn zu ignorieren und das hat nicht geklappt. Dann haben sie versucht, ihm Fallen zu stellen und das ging auch nie gut. Und Simons Plan ist da, wenn es dieser Plan ist, viel genialer. Nämlich Jesus einladen und in aller Öffentlichkeit zeigen, wo sein Platz ist. Nämlich unter ferner Liefen. Du bist auch nur ein Wanderrabbi. Da kriegst du was zu essen und dann ziehst du weiter. Und dann bahnt sich plötzlich eine Prostituierte einen Weg, verschafft sich Zugang und dann wird es peinlich. Und als die Szene so richtig peinlich wird, könnte man hier annehmen, also für Simon hätte es hier nicht besser laufen können. Jesus steht ja sozusagen mit dem Rücken an der Wand. Und Simon, der ihn eingeladen hat, steht in diesem Gleichnis für den religiösen Menschen. Mit dem frommen Plan. Wir würden hier sagen, in Hamburg hanseatisch, distanziert, aber korrekt, ne? So viel tun, dass man einem nichts vorwerfen kann, aber kein Zentimeter mehr. Und erstmal mit dieser Beobachtung finde ich mich auch wieder als religiöser Mensch, auch als religiöser Leiter. In dieser Gefahr stehen wir. Ich bin ja jetzt seit fast 20 Jahren Pastor. Und ich habe immer irgendwie versucht, es alles richtig zu machen. Ich habe auch versucht, es allen richtig zu machen. Aber ich habe auch immer versucht, es richtig zu machen. Korrekt. Es eben so zu machen, dass man mir das nichts vorwerfen kann. Ich weiß, dass es mir nicht immer gelungen ist. Ihr müsst mir das auch jetzt nicht im Detail durchkonjugieren. Niemanden schocken. Wenn man dann noch in die Leitung weiter hineinkommt, wie jetzt in der Hansa-Vereinigung, wird diese Versuchung auch noch größer. Gerade genug Jesus am Tisch, dass es noch durchgeht, aber die Berührung ist minimal. Das ist die Versuchung. Ein Leben zu führen, das Jesus auf Armlänge hält, wo alles aber korrekt ist und in seinen religiösen Formen abläuft. Und vielleicht müssen wir aber auch ein bisschen noch was zur Ehrenrettung von Simon sagen. Wir haben ein bisschen rumspekuliert, wir wissen nicht ganz genau, was seine Pläne sind, also nehmen wir mal das Wohlwollende an. Wir wissen nur die Außenbedingungen. Er gibt ihm nicht die maximale Ehre, die er ihm hätte zuteil werden lassen können. Das stellt der Text unmissverständlich fest. Jetzt wechseln wir nochmal die Perspektive. Wir haben uns vielleicht ein bisschen wiedergefunden, in dem Simon seine Motive zu ergründen gesucht. Jetzt ist da noch eine zweite Person. Das ist die Frau. Nur mal nochmal so als, ihr kennt das ja schon von mir, der PISA-Faktor für jede Predigt, dass man auch ein bisschen Wissen mit nach Hause genommen hat. Oft wird gesagt, diese Frau, das sei, weil sie eine schlimme Sünderin ist, was in dem Euphemismus, der da gegeben wird, auch von den Kommentatoren eben als eine lose Frau, eine Prostituierte interpretiert wird. Und die Tradition hat eben daraus gemacht, das sei Maria von Magdala gewesen, Maria Magdalena. Der Text sagt es ja so nicht. Und es ist eine Deutung des folgenden Kapitels, Kapitel 8, wo sie erwähnt wird, als aufgezählt unter den Frauen, die Jesus gesponsert haben. Und das wird zurückgelesen in Kapitel 7 und mit der anderen Salbung in Bethanien teilweise dann vermischt oder in eins gebracht, weil die Paralleltexte berichten auch von einer Frau, die Jesus salbt, aber das ist dann das Haupt und nicht die Füße. Also wir haben eine eigenständige, wie ich finde, Überlieferung, hier Geschichte, und der Text lässt uns erstmal offen, wer das ist. Wir wissen das nicht, deswegen rede ich immer von der Sünderin. Und auch diese Frau hat eben einen Plan. So, und jetzt haben wir ja festgestellt, das, was da passiert, ihr könnt euch das ja vorstellen, wir werden das gleich noch ein bisschen schmerzhaft ausbreiten und ausmalen. Das, was da passiert, so an Szene, ist eine peinliche Szene. Würdet ihr mir wahrscheinlich recht geben. Das ist es nicht geplant. Wenn ich sage, sie hat einen Plan, dann gehört nicht dazu, zusammenzubrechen, zu weinen und das zu machen. Also Peinlichkeit ist ja sozusagen der Gegenentwurf zur Planung, okay? Alles, was ich an Peinlichem in meinem Leben erlebt habe, das hatte ich nicht geplant. Ich habe noch nie eine peinliche Situation geplant. Außer für andere, weil ich einen Streich gespielt habe. Ne? Aber sie hat ganz offensichtlich, hat sie ja auch ein Motiv. Sie kommt ja mit irgendeinem Plan. Und zwei Dinge können wir festhalten an dem Plan, den sie da hat. Das erste ist, sie will an Jesus rankommen. Das ist schon mal ganz klar. Sie will rankommen. Und der zweite Teil ist auch ganz klar aus dem Text. Sie will ihm ein teures Geschenk übergeben. Ein teures Geschenk machen. Das hat sie mitgebracht. Und wenn wir uns bewusst machen, dass es im Haus des Simon war, um den Tisch herum, und dass es eine Männergesellschaft war und keine Frauen am Tisch waren, und dann Vers 38 nochmal auf uns wirken lassen am Anfang, dann kann die Überraschung, die in dieser Szene passiert, ja nicht größer sein, und der Text drückt sie auch im Griechischen sehr stark aus. Da steht einfach, sie stand da. Also
Heute würden wir sagen, aus dem Nichts steht da auf einmal die Frau. Ne? Das ist wie für die Leute, die also Weltliteratur lesen, wie Asterix und Obelix, die wissen, da gibt es diesen einen Spion, der ist so gut, der kann immer aus dem Nichts auf, der ist in der Kulisse schon irgendwie, verschwindet der. Habt ihr noch eine Erinnerung an die, die in meinem Alter sind, ne? Die sind mit sowas groß geworden. Da gibt es diesen Grünfix oder wie der heißt, irgendwie so ein Spion. Der ist dann irgendeine Säule oder verschwindet irgendwie in der Tapete. Zack, auf einmal steht er mitten im Raum, wenn sie von ihm reden. Und so kommt mir das auch hier vor. Alle unterhalten sich irgendwie, geschäftiges Treiben und Essen, und auf einmal steht sie da. So sagt es der Text. Und das hat sie schon mal geschafft. Und als sie das geschafft hat, dann steht sie, also Teil 1 des Planes ist abgehakt, sie hat es geschafft, zu Jesus durchzukommen, sich durch diese ganze öde Männergesellschaft hindurchzugraben, um gesehen, um da zu stehen. Und als das geklappt hat, da zerlegt es sie. Also Teil 2 des Planes, ich übergebe Jesus das Geschenk, oder ich mache ihm ein Geschenk. Aber in dem Moment, wo sie ihn berührt, wo sie ihm gegenübersteht, ihm in die Augen blickt, merkt sie auf einmal, dass ihr ganzes Sein umgekrempelt wird und es, die Haltung ist weg. Keine Kontenance. Sie verliert's. Und ich stelle mir vor, was war eigentlich ihr Plan, ne? Wenn sie da ist. Also ich glaube nicht, dass sie den Plan hatte, ihm die Füße zu waschen oder zu salben, denn das wäre schlecht geplant gewesen. Sie hatte nämlich kein Handtuch dabei, wie wir später lernen. Das wäre ein schlechter Plan gewesen oder eine schlechte Vorbereitung. Ja? Also wird sie wahrscheinlich gedacht haben, ich schenke Jesus was ganz Wertvolles, dieses Salböl. Ich weiß nicht, was für Worte sie sich ausgedacht hat. Was wollte sie eigentlich sagen? Hallo Jesus, mein Name ist so und so, ich bin dein größter Fan. Ne? Und dann steht sie da und egal, was sie sich ausgedacht hatte, es ist alles für einen hohlen Zahn. Es zerlegt sie einfach, sie fängt an zu weinen. Und dann steigt es in ihr hoch. Nun, ich weiß jetzt nicht, wenn es ums Wein geht, was du für ein Weintyp bist. Es gibt ja unterschiedliche Weintypen. Wir können das jetzt mal hier ermitteln. Ne? Also ich kann ja nur von mir selber reden. Ich bin nicht so der Weintyp. Meine Kinder sagen immer, Papa, wir wollen dich auch mal weinen sehen, nicht nur immer Mama. Und sie geben sich auch wirklich große Mühe mit diesem Projekt. Und es ist ihnen noch nicht so richtig gelungen. Ich werde immer nur wütend, wenn sie das versuchen dann, ne? Oder ungerecht. Und dann vor etwa einem Jahr, ein bisschen über einem Jahr, da ist jemand gestorben, der mir ganz nahe stand. Alte Dame, wie eine Oma, nicht meine Oma, aber wie eine Oma. 30 Jahre lang gehörte sie einfach als fester Bestandteil zu meinem Leben dazu. Und auf einmal war die weg. Und es war irgendwie die ist immer da. Die war immer da und die muss immer da sein. Und auch wenn man sich nur einmal im Jahr gesehen hat oder manchmal zweimal, da war bei mir auf einmal, das kannte ich gar nicht von mir, alle Dämme gebrochen. Ne? Fing an zu weinen mitten am Tag. Hab dran gedacht, musste anfangen zu weinen. Das ist so, wenn es einen zerlegt, dann zerlegt es einen. Und das war auch okay so. Das musste raus. Und dann kommen wir zu dieser Szene, die haben wir jetzt eben schon beschrieben, angefangen. Die Bibel schildert uns hier eine Szene, die eben, wie ich sagte, durch und durch peinlich ist. Es ist ein bisschen was zum Fremdschämen dabei, ne? Wenn man daneben ist, dann denkt man sich auch, oh meine Herren, was ist denn jetzt? Die Frau bricht zusammen und dann scheint sie nur noch instinktiv zu handeln und sie salbt seine Füße. Stellt euch die Szene vor, Totenstille im Raum. Eine Frau, die sich nicht in den Griff bekommt, am Schluchzen ist und dann diese, vielleicht bin ich zu plakativ, aber dann diese Mischung aus Straßenstaub, Fußschweiß, Parfum und Tränen. Ja, die sie dann auch noch mit ihren Haaren herumwischt und dabei nicht aufhört, die Füße zu küssen. Das ist schon starker Tobak. Man braucht jetzt keinen Kurs in Orientalistik, um sich hier schon beim Lesen darüber zu schämen. Eben, man muss sich nur vorstellen, das würde beim Gemeindepotluck passieren irgendwem. Ne? Oder hier, heute. Wir wissen ja gar nicht, wie wir darauf reagieren sollen. Die Leute wissen gar nicht, wo sie hingucken sollen. Oder sie beugen sich in ihrer schmutzigen Fantasie ein bisschen weiter vor, um zu sehen, naja, das ist, hat ja auch, wie manche sagen, so ein paar erotische Untertöne. Ich war vor einem Jahr auf dem Kirchentag, war doch letztes Jahr, ne? Hier in Hamburg. Und am letzten Tag habe ich mir überlegt, nehmen wir mal die ganze Familie, ist groß Halligalli, gehen wir nochmal über den Kirchentag drüber. Und da waren meine Kinder mit dabei, meine Frau. Und dann sehe ich so einen Typen, Bart, so ein Fünf-Tage-Bart und so einen südamerikanischen Poncho und so diese Südamerika-Mützen da, diese, ne? Er sah aus wie so ein Lama quasi, ne? Und da war so ein Schild davor, der hatte sich so einen Schuhputzkasten dahingestellt und für irgendwelche Waisenkinder in Südamerika hat er da gesagt, gegen Spende putze ich die Schuhe oder irgendwas stand auf dem Schild, meinte ich. Jedenfalls habe ich gedacht, es ist gut, guck meine Schuhe an, Mensch, die hätten es ja auch wieder nötig, machst du eine gute Tat, gibst eine schöne Spende dafür und dann lässt du dir schön die Schuhe polieren. Ich setze mich dahin. Schräger Typ, sage ich nur. Und wir kommen ins Gespräch, ganz liebenswürdig. So ein Hardcore-Lutheraner, ne? Der aber irgendwie nach Südamerika ausgewandert war und den es wieder hierher zurückgeschlagen hatte und der jetzt das, was für seine südamerikanischen Waisenkinder da tat. Und ehe ich mich versah, hatte der mir die Schuhe ausgezogen und die Socken auch. Und ich sagte, was ist das jetzt? Und er fing an, meine Füße zu massieren. Schön, mit so einem Massageöl hat er dann angefangen, meine Füße zu massieren. Ich wollte ja meine Schuhe geputzt haben, ne? Das wusste ich jetzt nicht. Meine Kinder, die waren innerhalb von Sekunden verschwunden in der Menge. Ja, das war überhaupt nichts für sie. Ja, wie peinlich ist das denn, ne? Mir ging es auch nicht so richtig gut dabei. Als er dann anfing, schön mit so einer Bürste, die schon viele Füße gesehen hatte, meine Füße dann zu bearbeiten, auch immer schön zwischen den Zehen durch und so. Und das hatte überhaupt kein Ende. Dabei hat er sich unterhalten über die Adventisten und über die Lutheraner und über die Lutheraner in Deutschland und die in Südamerika und so und war mit sich im Reinen. Und ich dachte die ganze Zeit nur, wenn jetzt irgendeines meiner Gemeindeglieder hier vorbeikommt, ich wüsste nicht, ne, ich würde die Sonnenbrille rausholen und mir eine Mütze überziehen. Irgendwas, das war eine hochpeinliche Situation für mich. Seitdem weiß ich so ein bisschen, wie Jesus sich gefühlt haben muss, als das losging. Aber hier bei Jesus, das ist keine erotische Szene, wie wir manchmal annehmen. Ich glaube, das ist einfach nur unsere schmutzige Fantasie, die wir jetzt in den Text reintragen. Die Frau, die weint wirklich, hier geht es um Leben, hier geht es um echte Begegnung. Die weint sich was heraus. Das ist eine Begegnung mit Jesus, eine Berührung, ein Festhalten, das kommt ohne Worte aus. Aber in dieser Szene drückt sich das ganze menschliche Sehnen nach Zurechtkommen, nach Beziehung, nach Geborgenheit, nach Liebe. Das ist da drin, das wird da reingelegt. Und das war nicht ihr Plan. Der Text in seiner Dramaturgie verweist uns auf die Plätze der Leute um den Tisch. Wir sind hier auch nur Zuschauer. Wir sehen und staunen, sind peinlich berührt und vielleicht auch empört. Und man merkt es dem Text an, dass jeder denkt, schon beim Lesen, oh, wann hört das endlich wieder auf? Kann Jesus nicht einfach die Füße wegziehen? Könnte er nicht einfach gesagt haben, ich glaube, die sind jetzt sauber, irgendwann. Aber auch hier ist die eigentlich peinliche Frage, die ich mir stellen muss. Und ich habe sie mir gestellt beim Lesen des Textes immer wieder. Warum ist sie da und nicht ich? Wo habe ich diesen Moment der Echtheit, der rohen Begegnung mit Jesus? Habe ich das jemals erlebt? Könnte ich es zulassen, wenn es da ist? Könnte ich es rauslassen? Eine Begegnung mit Jesus,
wo es mir egal ist, was die anderen denken, die um mich herum sitzen. Und ich stelle die Frage ja nicht, um uns nordisch distanzierte Hanseaten da jetzt auch noch mit Gewalt zum Weinen zu bringen oder ein schlechtes Gewissen zu geben. Die Frage, die sich mir einfach stellt, ist, wie leidenschaftlich ist meine Sehnsucht, Jesus zu berühren, ihm nah zu sein, dahin zu kommen, bei ihm zu sein. Und dann hatten wir noch Jesus selber. Wir hatten Simons Plan, jetzt haben wir so ein bisschen gerätselt, der Plan der Frau. Jesus. Jesus, was hat der für einen Plan? Wenn es wirklich so war, dass dass Simon hier Jesus nur ein Minimum an Ehre erwiesen hatte, dann hätte es ja mit der Heulerei und dem Tränengeschmiere da für Simon nicht besser laufen können an dieser Stelle. Da hätte er da wahrscheinlich gedacht, Mensch, da kommt Jesus jetzt auch so schnell nicht raus. Jesu Plan. Hat er auch einen? Lässt er alles einfach über sich ergehen? Und mittlerweile in meiner Vorstellung riecht der Raum wie eine Parfümerie auf dem Champs-Élysées. Teures Zeug. Und vor diesem Hintergrund malt jetzt Jesus in einem simplen Gleichnis ein Bild von Vergebung und von Dankbarkeit. Das müssen wir gar nicht wiederholen. Wem viel vergeben ist, der liebt viel. Ganz einfaches Bild von Vergebung und Dankbarkeit. Und ich glaube, ja, auch Jesus hatte einen Plan. Das sagt ja dieses Gleichnis. Er will uns führen durch Vergebung zur echten Liebe und Dankbarkeit. Als er der Frau ihre Sünden vergibt, da stelle ich mir so vor, es gibt ja so olfaktorische Assoziationen, habe ich mir gerade so ausgedacht, das Wort, das finde ich gut, kann man immer mal einfließen lassen. So Gerüche, die sich festsetzen. Ihr kennt das vielleicht auch, manchmal gibt es so einen Geruch, wo ihr denkt, boah, das war irgendwas in meiner Kindheit, sowas ganz, ganz Berührendes, oder es gibt es im Positiven, wie im Negativen. Ich habe das zum Beispiel, wenn ich in so einen muffigen Keller gehe, da gibt es so einen Geruch, das erinnert mich an meine Kindheit. Ich weiß nicht ganz genau, aber es muss irgendwie bei Oma und Opa gewesen, das ist dieser Geruch. Und wo andere sagen, es riecht muffig, dann ziehe ich immer durch und denke, oh, ja, so muss ein Keller riechen. Ne? So war das bei Oma und Opa. Das ist einfach festgesetzt da oben drin. Das liebe ich. Und es gibt es auch in allen Varianten. Und hier stelle ich mir vor, dass hier so eine Fixierung stattfindet. Die Leute, der ganze Raum, der riecht nach diesem ganz bestimmten Parfum. Und nach dieser Begegnung und nach diesen Worten mit Jesus und nach der Frau, die es zerlegt hat und die auf einmal Vergebung kriegt, wie eine Prostituierte, die kriegt von Jesus Vergebung. Wenn das für die möglich ist, dann ist es vielleicht für mich auch möglich. Und ich stelle mir vor, dass die Leute so, jedes Mal, wenn die über den Markt gegangen sind, und sie kommen an so einem Parfümstand vorbei, oder auch im Rotlichtviertel, wo es auch mal gut riecht, und sie kriegen genau diese Moleküle in ihre Nase, und sie identifizieren und denken, den Geruch kenne ich. Das ist der Geruch der Vergebung. Der ist für immer fixiert. Der hat sie geprägt. Das werden sie nicht vergessen. Und das ist auch der Plan. Das ist der Plan von Jesus. Die Menschen in diesem Raum, ob sie sich aufgeregt haben oder auch heimlich begeistert waren, die werden daran gedacht haben, bei Jesus gibt es für die schlimmsten Fälle gibt es Vergebung. Da gibt es einen Neuanfang. Da gibt es die Möglichkeit, dass es einen zerlegt vor allen und man wird noch in Schutz genommen und kriegt das gute Wort zu hören. Ich glaube eigentlich, und das ist mein Schlusswort jetzt hierfür, in diesem Gleichnis mit diesen 50 und mit den 500 Denaren, dem einen wird viel vergeben, dem anderen wenig. Ich glaube, das ist eine rhetorische Form.
Wenn ich mich hinterfrage, wenn ich ein bisschen kritisch bin, wenn ein bisschen sensibel in mein Leben gucke, dann kann ich doch nicht sagen, ich habe weniger Schulden als du. Das sind doch so die Sachen, die wir frommen Christen immer aufmachen, dass wir so eine Rechnung aufmachen, der eine 50, der eine 500. Deswegen haben die Leute das auch verstanden, deswegen redet Jesus davon, weil sie so gedacht haben. Ich glaube aber, das Evangelium ist was ganz anderes. Das Evangelium ist, wir können gerne mal unsere Rechnungen nebeneinander halten, das wird sich nicht viel geben. Wir brauchen alle die volle Vergebung. Und was wir alles eigentlich schulden, das will ich gar nicht zusammengerechnet bekommen. Und wir brauchen, in diesem Gleichnis wird es mir klar, in dem, was gesagt wurde heute, in dem, was uns als Adventgemeinde beschäftigt, auch krisenhaft beschäftigt in diesen Tagen in Deutschland, wird es mir immer wieder deutlich, was wir brauchen, ist Vergebung. Wir müssen aufeinander zugehen, wir müssen uns akzeptieren, wir müssen das machen, was Jesus hier macht. Wir müssen ehrlich sein zueinander. Wir müssen ehrlich zu Jesus kommen. Und das ist mein Wunsch für euch, dass ihr diese Sehnsucht in euch entdeckt und spürt. Und macht euch ruhig einen Plan, wie komme ich an Jesus ran? Wie kann ich das machen? Ich kann es ihm einfach sagen. Ich kann aufstehen. Ich kann einen Pastor bitten. Ich kann mein Leben in Ordnung bringen. Ich kann versuchen, das, was ich zur Hälfte kapiert habe, endlich mal ganz zu kapieren. Aber ich kann rankommen, weil es geht um mich, um mein ganzes Leben. Und es geht darum, dass ich heile werde und in diese Gemeinschaft aufgenommen werde, in die Jesus mich einfügen will. Eine Gemeinschaft der Geborgenheit. Und die soll unsere Gemeinde sein und diesen Raum muss sie bieten können. Amen.